Herzlich willkommen bei
«Techtel Mechtel»,
dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 237 mit mir, Philipp Rüegg, mit dem Luca Fontana.
Hallo.
Michel Brändle.
Hallo.
Und dem Florian Badocchi.
Hallo.
Ein sehr zurückhaltendes Hallo von der Michelle, ja, weil sie Angst hat, dass sie gerade wieder rausgeht.
Ah, schlimm heute, die Technik.
Ja, die Michelle hat sich komische Sachen aus dem Internet runtergeladen und jetzt den Computer kaputt gemacht. Hm?
Ja, nackte Frauenbildchen und so, wer kennt es nicht.
Wir sagen, komische Inhalte, noch schlimmer, als was sie tatsächlich gemacht hat.
Das ist wie, wenn man sagt, man hat Drogen genommen, weil man sich schämt, dass man gekühlt hat. Etwa so.
das ist das Neueste.
Ja, oder wenn der Vater einen verwünscht beim Streamen von einem FC Basel-Match und man sagt, ich habe Pornos geschaut.
Genau so. Ja, darum müsst ihr jetzt mit der schlechten Qualität vorlieb nehmen. Ich hoffe, es ist nicht allzu tragisch. Ausnahmsweise.
Mit deiner MacBook-Qualität. Ja, weil der Mac, wenn ich es läuft, hättest du einfach so einen Mac verladen.
Mann, ja, nächstes Mal mache ich das.
Okay. Ja, gut, wir werden es auch so schaffen. Wir reden heute über die neuen Samsung Galaxy Phones. Dann reden wir über TikTok, wo es mal gesperrt, mal nicht gesperrt, aber mal schauen, wie die in der Zukunft aussieht. Und dann reden wir über Netflix, wo neuen Rekord gebrochen hat und dann gefunden hat, geil, können wir gerade nicht, um den Preis erhöhen, wie man es halt so macht. Und im Big Screen reden wir über Landman, eine neue Serie. Und wenn wir Zeit haben, auch über A Real Pain, einen Film, den ich gesehen habe, unter der Spielecke Doom The Dark Ages, wo ich ein kleines Preview gesehen habe. Ja, aber dann fangen wir doch an mit unseren News, wenn ich sie da finde.
News aus der Tech-Welt.
Neues Samsung-Telefon hat es gegeben. Michelle, sind sie spannend? Was hat es gegeben?
Es ist eine Revolution.
Also, es ist die Revolution, auf die alle gewartet haben. Es geht um die Samsung Galaxy S25-Serie. Samsung hat wie immer drei Smartphones vorgestellt. Also das Ultra, das größte mit Stift, dann das Plus, so die Mittlergröße, und das normale S25, das ist einfach ein kleiner als Plus-Variante. Sonst hat es nicht sehr viel Unterschied. Und es hat auch absolut keinen Unterschied zu etwa allen Vorgängern, so von 2024 und 2023. Die Flo und ich sind gestern beim Event gewesen und schon ein bisschen enttäuscht. Samsung setzt also tatsächlich nur auf die Software. Es geht also um AI. Und ich weiß nicht, wenn ich das Wort nochmal muss sagen, dann weiß ich auch nicht. Ich kann den Ausdruck langsam selber nicht mehr hören.
AI,
es ist alles AI. Ja, das, wo unser Leben soll einfacher machen. Viel nur als kurzer Input noch, bevor ich dann zum wichtigen Punkt von der Galaxy-Serie komme. Einfach, dass ich es noch gesagt habe, bei diesen AI-Sachen, du hast darauf gewartet, dass man kann, wie app-übergreifende Sachen machen. Also du kannst deinen Assistent fragen, hey, wenn ist der nächste FC Winterthur-Match, trägt man doch gerade den Kalender ein und stellt mir Tickets. Etwa auf das läuft es jetzt endlich raus.
Alles drei Sachen, die ich nicht muss, weil ich natürlich die weiße Saisonkarte habe und sie eingetragen habe. Aber
also ich muss dazu sagen, ich habe das gestern ausprobiert und es hat geheißen, ich habe gedacht, wenn ist denn der letzte Saisonmatch, weil das habe ich nicht gewusst. Und der Galaxy AI hat mir gesagt, der Sparrasch viel.
Also ja, das ist aber schon mehr als jetzt. Das ist schon sehr schlecht. Aber
Entschuldigung,
welche AI ist denn das jetzt?
Genau, also Samsung setzt natürlich nicht auf eine eigene AI, sondern auf Gemini, also von Google, und auf Bixby. Also noch so ein bisschen, Bixby ist, glaube ich, einfach nur drauf.
Heißt der Bixby? Heißt der nicht Bixby?
Wie sagt man es? Bixby.
Ich habe mir gemeint, Bixby heißt der.
Ah, oh, das klingt noch dümmer. Ja.
Ich weiß nicht. So oft habe ich es auch noch nicht gehört, weil der ja niemand benutzt.
Genau, Und ich glaube eben darum auch, dass der weiterhin niemand benutzt und wahrscheinlich schlussendlich alles so ein bisschen auf Googles Gemini oder beziehungsweise auf den Google Assistant, wo es dann ja einfach übergreifend soll sein, dass es auf da rausläuft. Und Samsung berichtet vor allem über da. Also alle Neuerungen, die Google jetzt gebracht hat, sind natürlich exklusiv jetzt für die S25-Serie und für die neueste Google Pixel-Serie, also Pixel 9. Dort kannst du es jetzt überall benutzen, dort wird es ausgeholt. Es sind ein paar witzige Sachen eben wie immer dabei, die aktuell noch mittelmäßig gut funktionieren. so wie der Flo das schon kurz angedeutet hat. Ich habe nämlich auch ein paar Sachen schon ausprobiert und ich traue diesen Sachen noch nicht so ganz, weil es halt immer noch sehr viele Fehler macht. Und genau, weil wir einfach schon sehr oft über die Sachen geredet haben, habe ich gefunden, hey komm, Samsung, ihr habt wirklich nichts Neues gebracht.
Es ist immer noch das gleiche Thema. Aber wenn du von Apps redest, heisst das, sämtliche Apps können benutzt werden von dem neuen AI Assistant? Oder ist
genau,
das
so irgendwie, es ist schon noch eingeschränkt auf Mail, auf Notizen, auf WhatsApp und Spotify. Ich glaube, Spotify ist schon dabei oder sollte noch dazukommen. Also es kommen natürlich immer wieder mehr Apps dazu. Google Maps, halt einfach alle die Google-Sachen, Google Docs und so sind dabei. Google Flights, wenn du Flüge suchen willst. Also es ist sehr stark noch eingeschränkt auf die wichtigsten Apps.
Und wie benutzt es?
Oft benutzt. Es hat so einen Seitenbutton, der öffnet Gemini. Und dann kannst du mit deiner natürlichen Sprache eigentlich auch Fragen stellen oder du kannst sie tippen, wenn du das lieber machst.
Also, okay, es tut dann einfach die Gemini-App öffnen, also die ich jetzt hier
beim Pixel auch drauf,
separat genau. Habe, was ja auch dumm ist, weil man hier den Assistant drauf hat und Gemini.
Genau, so eben Google wird da auch mehr zusammenführen. Also es soll nachher eben auf der Google Assistant rauslaufen, dass Gemini nicht so separat ist, sondern wirklich, dass das alles im Hintergrund läuft und du wirklich per Button kannst darauf zugreifen. Das macht es natürlich schon ein bisschen flexibler und auch wahrscheinlich ein bisschen mehr nutzbarer, wie wenn du extra eine App öffnen musst. Das macht man ja selten oder nicht so gern. Und sie wollen eigentlich damit eben so ein bisschen bezwecken, dass du kannst alles während dem Prozess machen oder auch wenn du Einstellungen irgendetwas suchst oder so, das kannst du direkt einfach per natürliche Sprache sagen, hey, ich suche in der Einstellung irgendetwas für einen Augenfilter oder zum Schrift vergrößern und dann macht es das automatisch gerade, ohne dass du musst irgendwie lang rumtippen. Das ist vor allem für Leute, glaube ich, spannend, die so Sachen nie finden oder wo irgendwie mit ihren Kindern hauen, so, hey, im Fall, ich finde das Zeug nicht.
Hast du mal gefragt, wie du dein Virus kannst entfernen kannst?
Das wäre eine mega gute Variante. Das Ding ist, ich muss glaube einfach Windows neu installieren. Auf das läuft es schlussendlich raus.
Geil. Geil. Hey, aber wenn die Hardware zwischen dem S25 und dem S24 ist die gleich sogar oder mehr oder weniger
nein,
die gleich?
Also, der Chip ist natürlich der neueste Samsung.
Ah, okay. Ich habe gerade eine Frage, was mich zu der nächsten Frage führt. Wird das die Gemini-Kompatibilität oder beziehungsweise das Ablösen, das schleichende Ablösen von Bixby auch auf ältere Geräte passieren oder ist das eben von irgendeinem Chip oder Hardware-mäßig ist das bremst und das heisst, nur mit den neuesten Chips wird es funktionieren?
Also Samsung hat ja letztes Jahr noch versucht, zum eigenen Chips mit der Exynos-Serie zu generieren, also halt ihre Smartphones verbauen und jetzt greifen sie wieder zurück auf Qualcomm mit dem Snapdragon 8 Elite. Das ist so der neueste High-End-Chip und der ist natürlich auch der leistungsstärkste und sie sagen natürlich, hey, Gemini oder beziehungsweise alle AI-Sachen brauchen sehr viel Rechenkapazität und mit dem neuesten Chip sind die natürlich sehr viel schneller. Das ist der Grund, warum sie sagen, hey, es läuft aktuell nur auf denen. Sie testen natürlich auch immer gerade aus, hey, wie läuft es auf dem S24. Letztes Jahr war es auch so, dass die AI-Funktionen auch die Vorgängerversionen gekommen sind. Teilweise hat die eingeschränkte Variante einfach so, dass es auch Sinn macht und du nicht eine Viertelstunde musst für eine Funktion warten. Aber sie geben aktuell noch nichts raus. Also sie sagen, sie wissen es noch nicht. Ich glaube, sie sind wirklich einfach noch am Ausprobieren, wie gut es funktioniert. Und machen es halt auch gerne ein bisschen exklusiv, damit du einen Grund hast, warum das S25 überhaupt Sinn macht auf dem Markt.
Ja. Das kann ich gerade sagen. Sonst hardware-technisch, wie bei allen Telefonen ja, also es hat sicher irgendeine Kamera, ein paar neue Linsen, irgendwas.
Hey, Linse hat einfach nur auf dem Ultra hat neu eine 200-Megapixel-Kamera statt 50. Die ist natürlich vor allem spannend, wenn du bei der Nacht Sachen aufnimmst, weil es rechnet sowieso immer alles relativ ab, dass du nicht riesige Dateien auf dem Smartphone hast. Es macht nur den Sinn. Sonst siehst du wahrscheinlich auf so einem kleinen Display nicht einen grossen Unterschied. Auf was ich jetzt eigentlich spannenderweise raus will, ist da, wo ihr wahrscheinlich euch jetzt alle so ein bisschen fragt, so hey, als Konsument muss man sich denn jetzt das neue Samsung Galaxy S25 holen? In jeglicher von diesen drei Varianten? Offenbar nicht, wenn irgendwie nur die AI irgendwie neu ist, und es aktuell noch mittelmäßig funktioniert, noch ausgeholt wird, noch viele Tests dahinter sind, hat es irgendwie nicht so einen Reiz. Und ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, bringt denn da etwas, verdient Samsung wirklich genug daran, dass die jedes Jahr ein neues Handy rausbringen, jetzt aktuell, was die letzten paar Jahre so ein bisschen stagniert. Und natürlich auch, wenn ich jetzt so ein bisschen auf unsere Community schaue, wo so mindestens 3-mal unter jede News von Samsung schreibt, hey, das ist ja gleich wie die Version von letztes Jahr, da warte ich lieber nochmal ein Jahr. Oder? Ja, da kennen da auch, oder?
Ja, genau. Ja, es wird sich ja auch nicht bessern, oder?
Nein, mega nicht. Und auf da würde ich auch ein bisschen raus, hey, ja, man soll abwarten. Logisch brauchst du nicht jedes Jahr ein neues Smartphone. Das unterstützt ja auch so ein bisschen die Idee, zum sagen, hey, ich brauche ein Handy so lange, wie es auch funktioniert. Und Samsung bietet ja jetzt natürlich auch mit gewissen EU-Richtlinien an, dass Sicherheits- und Android-Updates bis 7 Jahre gewährleistet sind. Also du kannst Smartphone wirklich inzwischen cool. mega lang brauchen. Das ist sehr grosszügig. Google hat es auch gemacht. Das finde ich mega cool. Und dann musst du sagen, hey, das bringt es ja wie nicht, oder? Super Sache, Geld gespart. Und es gibt natürlich immer die, die jetzt 5 Jahre gewartet haben auf ein neues Handy und dann sagen, ja gut, jetzt will ich wirklich ein neues nach 5 Jahren, dann will ich nicht Samsung Galaxy S4 oder 23, sondern will dann halt gleich das Neueste, was aktuell auf dem Markt ist. Darum würde ich sagen, hey, es macht schon Sinn. Es erinnert dich aber auch daran, hey, look, du brauchst eigentlich nicht unbedingt jedes Jahr oder jedes zweite Jahr ein neues Handy.
Und also ich glaube, wenn du so lange wartest, dann kannst du sowieso immer das Letztjährige kaufen, weil dann ist ja dir das Neueste eh nicht wichtig und du bist ja viel billiger.
Genau.
Also das wäre dann die vernünftigste Ding eigentlich. Kaufst du nach 5 Jahren das Letztjährige.
Früher habe ich so ein bisschen noch davon abgeraten, weil halt die Updates auch teilweise nur bis 2-3 Jahre gehen. Sicherheitsupdates, die ja sehr wichtig
sind. Genau, aber jetzt mit den Updates.
Genau, und ich glaube, da ist dann aber auch so etwas, wo ein bisschen Samsung in die Zahlen schlägt. Wenn du denn da machst, und ich habe mich auch ein bisschen gefragt, machen denn jetzt Leute da, kaufen sie weniger Handys, verdient Samsung weniger, oder verkauft Samsung generell im Jahr weniger Handys als noch irgendwie früher. Und ich habe wirklich schon vor Ort gestern ein bisschen mit den Leuten diskutiert und die einen haben gefunden, hey, also ich glaube, Samsung verdient immer noch mega viel dran, eben gerade weil es immer die Leute gibt, die alle Jahr irgendwo etwas kaufen.
Ja.
Und, ja.
Sorry, ich erzähle noch fertig.
Ja, ich habe auf jeden Fall die Zahlen jetzt nachgeschaut und ich weiß nicht, ich hoffe, Samsung ist sich dem bewusst, also in dem Markt.
Wahrscheinlich schon, was auch immer kommt.
dass sie irgendwie eine ziemlich schlechte Linie einschlagen, wenn es um ihre Smartphone-Verkäufe geht. Sie haben nämlich brutal abgenommen. Genau. Ich habe nachschauen können von 2010 bis 2024. 2010 hat es noch recht wenig Handys verkauft im Vergleich, 23 Millionen. Also das ganze Jahr über übrigens alle Smartphones, jetzt nicht nur irgendwie die S-Serie.
Das ganze Jahr weltweit.
Das ganze Jahr weltweit sind das Zahlen, genau. Einfach, dass man da noch klarstellt. Nicht irgendwelche Quartalszahlen, die es sonst einmal auch gerne bringen. Und 2024 klingt sehr, sehr, sehr viel besser. Sind es schon statt 23 Millionen sind es 223 Millionen. Also 200 Millionen Smartphones mehr. Das klingt jetzt, wenn du es so anschaust, echt mega gut. Wenn du es aber dann vergleichst mit ein paar Jahren davor, sieht das sehr viel schlechter aus. Ich habe nämlich gesehen, der Peak ist 2014. Dort sind es über 300 Millionen. Und ab dort nimmt es eigentlich kontinuierlich ab. Und ab 2021, das ist genau eben dort, wo es anfängt, völlig stagnieren mit der Hardware und sie nur noch auf AI gesetzt haben, dort flacht es nachher völlig ab. Und sie sind dann bei 260 und dann eben 220 Millionen. Also es ist wirklich, die Kurve ist gerade abgesackt.
Man muss natürlich, das ist natürlich krass, man darf natürlich aber nicht ganz vergessen, vermutlich kümmert das Samsung gar nicht so fest, wie man meint, weil man darf ja nicht vergessen, dass Samsung ihr Geld zwar auch, aber nicht ausschließlich mit Elektronik verdient, gell? Die haben ja, soviel ich weiss, eine Mega-Reederei und ich glaube, die machen ihr Geld mit internationalen Schiffstransport und so auch. Also die machen dort auch noch richtig viel Asche und können das nachher sogar quer kompensieren.
Ja, sie machen ja Waschmaschinen und alles.
Ja, sie machen ja, das eben auch, alles,
aber,
genau.
Das auch, aber das Big Business ist im Fall scheint es wirklich so ein bisschen Transport und so.
Spannend. Selbst habe ich jetzt nicht gewusst, ob ich genau denke, genau, es sieht ein bisschen so aus, als würde Samsung den Fokus gar nicht so auf die Handys legen, wie man könnte meinen.
Oder ja, gut, aber die,
ja, ich glaube, der Luca weiß es wahrscheinlich besser, aber ist mit Abstand der grösste Hersteller, oder?
Ja, logisch, aber die in diesem Segment arbeiten, denen ihr Ziel ist natürlich, die meisten zu verkaufen. Kann man aber auch vorstellen, dass es halt der Grund ist, dass einfach andere chinesische Marken einfach auch grösser geworden sind.
Genau.
Und dann so ein bisschen den Rang ablaufen, weil es dann einfach...
Gut, wobei mittlerweile muss man sagen.
Ich meine, was würdest du denn sonst sagen, ist der Grund, oder? Weil man klar, da ist einfach Apple, das läuft einfach. Und dann hast du irgendwie Google, wo so ein bisschen einfach eine gigantische Marke ist, die dort auch ein bisschen zunimmt, aber immer noch ein Tropfen ist. Im Vergleich zu den Samsung-Verkäufen und dann...
Aber ich glaube, man kann schon, ich kann mir schon vorstellen, dass es wirklich mit dieser Hardware-Stagnation ein bisschen zu tun hat, weil wenn, wir haben die Jahre gehabt, oder so zwischen, sag mal, 2015, 16, 17 bis zu der Corona-Pandemie, wo du das Gefühl hast, jedes Jahr ist wieder irgendetwas riesig Neues, die Kameras machen riesen Qualitätssprünge, werden Uhr viel besser, die Software, alles, also hast du immer das Gefühl gehabt, da kommt wirklich gute neues Zeug und seit 4-5 Jahren ist irgendwie jedes Mal, wenn ein neues Handy vorgestellt wird, fragst du dich wirklich so, ja. Oder auch Displays sind immer besser geworden, hochauflösender, der hat jetzt OLED, der hat jetzt das Screen, der hat eben noch bessere Farbe und alles ist irgendwie wirklich immer spürbar besser geworden und irgendwie seit einigen Jahren wird es nicht mehr so spürbar oder gefühlt nicht mehr so spürbar besser. Und man fragt sich halt wirklich, brauche ich jedes Jahr wirklich ein neues Phone oder
was? Das eh nicht. Die Frage ist ja, ist es nur bei Samsung so? Weißt du?
Genau.
Nein.
Das habe ich darum extra nachgeschaut. Ich finde es mega schön, dass wir jetzt gerade in die Richtung gehen. Es hat mich nämlich genau auch Wunder genommen, ja, hey, wie sieht es denn bei den anderen aus? Und es flacht eben überall ab. Spannende finde ich trotzdem, Samsung ist aktuell immer noch Platz 1 von den meistverkauften Smartphones.
Eben, da hätte mich auch überrascht, wenn es anders wäre. Ja.
Genau. Ich habe das Gefühl, es könnte sich langsam so ein bisschen ändern. Ich habe es schon spannend gefunden, Apple ist ja auch mega lange auf Platz 1 gewesen und Samsung hat es dann überholt. Und Xiaomi ist immer so ein bisschen drüber mal drunter gewesen und die kommen jetzt auch langsam wieder. Mhm. Die sind auf Platz 3 aktuell. Also es ist schon so ein bisschen die Topseller, die merken wir schon, die sind einfach immer noch mega unerreichbar, aber es flacht wirklich bei praktisch allen Herstellern mega ab. Das ist eigentlich noch spannend.
Ich spüre das auch in meinem eigenen Verhalten. Also ich kaufe nicht mehr so viele Smartphones, wie ich früher gekauft habe, aber ich glaube, für Smartphone-Hersteller wie Samsung bleibt es trotzdem immer noch ein wichtiger Sport. Smartphones ist etwas, das haben wir jeden Tag in der Hand, mehrmals. Das ist so derart präsent. Und wenn du da mit deiner Marke im Leben von einem Menschen so präsent kannst sein, ist das natürlich auch mega, viel, mega, mega wichtig fürs Branding, oder?
Ja,
wie oft nehme ich mein Google Pixel pro Tag in die Hand und habe... Denke an Google in dem Moment, wo ich ein Google habe. Also weißt du, das ist schon nicht unwichtig.
Voll. Und das ist ja auch schon fast ein bisschen mittlerweile ein bisschen dogmatisch geworden, oder?
Du bist jetzt ein Samsung-Jünger, du bist ein Google-Pixel-Jünger, du bist ein iPhone-Jünger, Jüngerin.
Ja, voll, aber das stimmt. Man nimmt es schon fast als Religion an. Und wie jemand anders hat ein anderes Smartphone als du.
Was ich aber noch gesehen habe, was zumindest halbwegs interessant aussieht, ist das Galaxy Edge, wo man aber nicht können anlangen. Aber das ist noch das, was sie ausgestellt haben.
Genau, sie haben ganz am Schluss haben sie noch im Unpack-Event gestern Abend, also im Livestream, haben sie es so ein bisschen angeteasert am Schluss. Samsung Galaxy Edge. Ich habe es sehr lustig gefunden, dass sie auf den Namen zurückgreifen, wo sie irgendwie beim Galaxy Edge 7. Nein, nicht einmal. Ich weiß gar nicht, ob es Galaxy Edge heißt.
7
ist.
Galaxy 7 Edge ist glaube ich,
so hat es eben. Hat 6 so geheißen.
7 und dann ist wieder fertig.
Und es hat noch so das neuartige, dort mal neuartige Curved Display gehabt. Das machen wir jetzt auch schon wieder nicht mehr so, weil es auch mühsam ist.
Gott sei Dank.
Das
ist einfach nur Müll.
Ja, Infinity auch
Waterfall
Edge.
Und eben.
Ich habe das so. Das ist so mühsam. Und dann hast du immer eine Hülle rundum, Gott sei Dank, eine Hülle rundum, die das wieder abdeckt. Aber ich schwöre, das Ding ist einfach. Es hat sich nie gut angefühlt, immer auf der Seite. Also auf der Seite das Zeug gehabt.
Hat es gelernt. Aber zum Glück hat es nicht so ein Display. Also es ist wirklich einfach sehr dünn. Es hat zwei Kameras. Da hat man noch gesehen, wenn man vor Ort war. Wenn man in San Jose war. Der Event selber. Wenn man dort bis zum Schluss dabei war, hat man darf in so einen Raum gehen und schauen. Und das sind wirklich einfach sehr, sehr dünne, leichte Handys mit zwei Kameras. Und mehr weiss man aktuell noch nicht. Das ist etwa so wie mit dem Ring letztes Jahr, wo sie auch noch so ein bisschen anteasert haben. Und dann erst sind dann nachher die ganzen Informationen reingeschwappt.
Okay. Vielleicht kommt wenigstens dort noch etwas Spannendes. Aber
genau.
Ja. Sonst ist es so ein bisschen verhalten.
Es ist sehr mau gewesen, ja.
Ja. Mau. komm, dann gehen wir weiter zu TikTok. Dort war es auch Ping-Pong. Zuerst ist es verboten worden, wie angekündigt in den USA. Natürlich nur in den USA, weil dort spielt die Welt verrückt. Und weil es schon darum gegangen, dass der drohende verkauft, sie haben es wollen verkaufen. Es hat, die USA hätte gerne gehabt, wenn TikTok das verkauft hätte an ein US-Unternehmen. Ist natürlich nicht passiert und dann ist es tatsächlich für ein Zeitchen nicht verfügbar gewesen. Ist jetzt aber wieder verfügbar. Was geht dort ab, Flo? Was geht ab?
Was du sagst, nächstes Thema. Es ist so. Sie haben einfach wollen, dass sie das US-Geschäft in US-amerikanische Hände geben, weil sie halt befürchten, dass und nicht zu Unrecht darf man glaube sagen, dass man da halt kann Einfluss nehmen oder so, weil das einfach zu wenig gut moderiert wird aus der Ami-Sicht. Punkto Wahlbeeinflussung und Propaganda und Falschmeldungen etc. etc. pp. Und dann hat TikTok hat gesagt, wir verkaufen das nicht. Weil die Mehrheit ist eh schon in westlichen Händen. Also es ist ein paar Strohfirmen, die in der Karibik hocken, was theoretisch im Westen, in Anführungszeichen, von der Welt ist und so. Und haben dann das weitergezogen und weitergezogen und weitergezogen und bis zum Supreme Court. Und dann haben sie halt so ein bisschen geschmeckt, das wird nicht mehr verhinderbar sein. Also der Supreme Court hat schon durchblicken, dass sie dort der Schiedsspruch, der wird nicht geändert. Also sie werden nicht die anderen Gerichte overrulen. Und dann hat TikTok halt sogar am Samstag schon, also weil am Sonntag ist ja der Schiedsspruch erst gekommen, schon am Samstag haben sie dann TikTok in den USA abgestellt. Was natürlich ein absolut medienwirksamer, öffentlichkeitswirksamer Stunt ist. It's not available right now due to law, bla 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 bla, oder? Und die Leute sind völlig ausgerastet. Und am Sonntag ist dann auch das Supreme Court hat dann gesagt, nope, so ist es, tschüss, adieu, merci. Und dann hat der Trump ja gerade Postwendend angekündigt, ja, yeah, hey, look, morgen bin ich Präsident und dann gebe ich denen, den TikTokers noch ein bisschen mehr Zeit für den Verkauf per präsidialem Dekret und dann sind sie mal irgendwie wieder online gegangen, aber verfügbar sind Apps noch wie vor nicht in den USA. Also auf Android und auf iOS und so weiter. TikTok ist nicht in den Stores verfügbar. Das Problem ist, betrieben wird es nicht in den USA und dass die App nicht funktioniert, du müsstest halt wirklich wie eine Netzsperre machen. Das haben sie jetzt nicht gemacht. Und das Dekret ist jetzt zwar unterzeichnet, aber da wird es auf jeden Fall Klagen geben, weil das Gesetz sagt eigentlich, wenn da Verhandlungen im Gang sind, vielversprechende oder aussichtsreiche, dann darfst du als Präsident da die Verlängerung beantragen. Von bis zu 90 Tagen oder so, glaube ich, soweit ich weiß. Aber solche Verhandlungen gibt es ja gar nicht. Also es hat ja gar nicht stattgefunden. Entgegen allen Gerüchten, so hat ByteDance gesagt, so, nein. Und darum ist das eigentlich, was der Trump da macht, ist eigentlich so, er inszeniert sich halt.
Ja, logisch.
Das ist ja so
ein krass gefunden. Ich habe auch krass gefunden, das ist ja in dem, also ich habe einfach Screenshots gesehen von der App, wo ja dann steht, dank dem Trump sind wir jetzt wieder da.
Ja, ja.
Habe ich auch gedacht, ey, also, das war speicherlecker da, ey, wirklich. Ey.
Ja, gehackt und reingeschrieben.
Das ist halt, weißt du, das ist ein Teil, das wird jetzt sehr politisch das noch ausführen, aber. Das ist halt gegen das westliche Establishment, oder? Alles geht langsam ein bisschen in die Richtung. Es hat sich eine Gegenbewegung zur NATO gebildet. Das sind BRICS-Staaten, wo man ein bisschen an dieser Macht, an dieser westlichen Macht will rütteln, so Westeuropa, UK, USA, was ein bisschen eigentlich nicht mehr wie in den 60er Jahren, aber nach wie vor halt schon ziemlich geschickt von der Welt ein bisschen steuern.
Ja.
Und dem schließt sich natürlich China noch so gern an und der Trump, ja.
Er ist halt ein Opportunist.
Ist ein absoluter Opportunist und ein Narzisst und mal schauen, wo das anführt, aber genau, aber es ist jetzt völlig unklar, wie das weiterläuft, weil eben eigentlich ist es gegen das Gesetz und eigentlich ja.
Also das Verkaufen oder das Verbot ist
gegen das präsidiale Dekret zur Verlängerung von Verhandlungen, weil es gibt keine Verhandlungen. Und jetzt wird laut, also es ist schon einmal passiert, aber jetzt passiert es nochmal, Bloomberg und USA Today und so bringen Elon Musk wieder als potenzieller Käufer ins Spiel. Und das wäre Trump natürlich recht, hat er schon gesagt, oh Wunder, wenn der Elon Musk jetzt TikTok für die USA kauft. Es ist ein bisschen die Frage, oder? ByteDance und TikTok, also ByteDance ist die Muttergesellschaft von TikTok, hat das bis jetzt strikt abgelehnt, weil sie halt dann gedacht haben, ja gut, wenn dann der Trump kommt, wird es dann halb so schlimm. Aber wenn das dann die einzige Möglichkeit ist, man darf natürlich nicht vergessen, natürlich ist TikTok chinesisch, aber ohne den US-Content ist die App bald nichts mehr wert.
Nein, das stimmt. Oder? Ich habe gerade letztens gelesen, dass das eben offenbar komplett irrelevant ist, der amerikanische Markt für die App.
Das ist eben genau die Frage, die ich mir schon die ganze Zeit stelle.
Ja, der amerikanische Markt mag sein, aber wenn du natürlich keine US-Amerikaner mehr hast, die Content createn, wie fühlt sich denn die App auch für andere, für Westeuropäer?
Der grosse Teil, der das offenbar benutzt, dann ist das einfach auch egal. Ich glaube, die konsumieren da gar nicht alle amerikanischen Sachen. Ich habe eben gelesen, dass
170 Seite... Millionen Amerikaner sind ja, allein. Und dann Westeuropäer wahrscheinlich auch nochmal in dieser Grössenordnung, oder?
Musst du mal, ich habe einen Garbage Day, musst du mal den Newsletter lesen.
Okay.
Das stimmt jetzt einfach. Aber dort ist eben gestanden, dass das eigentlich... Das ist eigentlich mehr einfach ein E-Commerce-Plattform eigentlich. Da geht es ums Verkaufen und in den USA und im Westen hat man einfach das Gefühl, es ist eine Social-Media-Plattform. Aber das ist es gar nicht in erster Linie. Und darum ist es dann einfach auch egal, wenn die USA, dann gehen die halt. Und das ist einfach global gesehen, mit dem Geld, das sie auch offenbar machen, ist das scheinbar einfach gar nicht so relevant. Okay. Darum würden die das laut dem dort, es hat noch irgendwie nachvollziehbar getönt, würde ich das nie verkaufen. Und ich habe einfach das Gefühl, so wie die bis jetzt kommuniziert haben, und das machen die einfach nicht. Ja. Ich meine, die haben ja in Indien schon viel mehr Leute verloren. Die haben es auch verboten, oder? Mhm. Und dort hat es auch schon ziemlich sicher mehr User gegeben als in den USA. Und das hat man auch einfach hingenommen.
Ja,
User,
gut, das
aber nicht unbedingt User, aber nicht unbedingt Content Creator.
Hey, doch
Content
sicher. Creator. Stell dir vor, in Indien gibt es, also meine, die Milliarden Einwohner mehr. Also die haben ja garantiert mehr Content produziert. Aber, wo möglicherweise auch... Nein, aber ich würde behaupten, das ist jetzt einfach unsere westliche Brille. Ja. Mhm. Aber ich würde behaupten, der Content, den die produziert haben, hat möglicherweise Asien auch mehr interessiert als die USA.
Aber das wissen wir nicht. Aber es ist schon...
Das ist halt eine Frage von der Sprache und so. Aber wieder das
nein, mehr. Also man muss sagen, TikTok hat jetzt sehr lange Zeit gehabt, um irgendeinen Deal aushandeln. Mhm. Das ist jetzt ja seit Monaten, wenn nicht sogar mehr. Und sie haben es aber partout ausgeschlossen. Bis zum Tag, wo sie bannt worden sind, haben sie es einfach kategorisch gesagt, wir verkaufen nicht. Ja. Und das ist irgendwie schon eine Aussage, wo ich, also entweder ist es ein riesen Bluff und man hat wirklich einfach auf die Karte Trump gesetzt. Mhm. Möglich. Oder es ist wirklich genau das, was der Phil sagt, dass TikTok einfach der US-Markt, sei es jetzt Leute, wo konsumieren oder US-amerikanische Content-Creators, die TikTok wertvoll machen mit ihrem Content, dass die für TikTok vielleicht tatsächlich gar nicht so wichtig sind und sie sagen, uns ist lieber, dass wir den Code bei uns behalten, weil der Algorithmus, was auch immer sie beschützen wollen, was auch immer sie nicht an den USA wollen verkaufen, dass sie das bei sich behalten und dann fällt halt der US-Markt weg. Das werden wir jetzt sehen in den nächsten 90 Tagen. Aber ich habe das Gefühl, wenn es bis jetzt nicht geklappt hat, dann weiss nicht, was jetzt in den nächsten 90 Tagen sich noch ändern soll.
Ich denke, es wird sich jetzt zeigen, oder? Wenn sich jetzt bis im April zeigt, hey, der Trump ist einfach wieder mal einfach ein Schnorri und kann eigentlich nichts machen, dann werden wir sehen, ob sie plötzlich noch einen Rückzieher machen.
Ja, genau. Er hat ja noch den Ukraine-Krieg, hat er ja noch am ersten Tag von seiner Präsidentschaft zu beenden und so weiter und so
fort. Yeah. Also, ja, dann fand ich
vorbei, oder? Ja, er könnte gerne noch. Ich löse das ganze TikTok-Problem in einem Tag und so Zeugs, aber, oder beziehungsweise, also eben, Schnurri, von wegen, er wünscht sich ja, dass die USA in einem Joint Venture 50% von TikTok würde kaufen. Also die US-Regierung. Das wäre der oberheuchlerische Wahnsinn, von wegen...
Jeder Hirnschiss, muss man eigentlich gar nicht kommentieren.
Yeah. Aber das Problem ist, die USA hat ja gar nicht die nötigen Finanzen, um das zu kaufen, weil sie haben ja Grönland gekauft.
Ah, ja, und Kanada.
Kanada zum 51. Staat. Hey, weißt du was, Kanadier dürfen nachher die ganze Zeit ihren Deckel zahlen. Nein.
Das sind so viele absurde Sachen schon nach einem Tag. Aber das andere ist ja auch so... das ist schon die nächste App, da Red Note heisst sie, glaube ich, oder, wo die Leute einfach eingehen, wo offenbar viel die krasseren Datenschutzbedenken, das man hat. Und also, es ist ja so beknackt, man stürzt sich da jetzt auf die, man löst gar kein Problem, macht dann einfach dann die nächste, die die Leute hinwandern, weil die USA selber einfach offenbar nicht so eine gute App kann machen, die die Leute nutzen wollen.
Aber das ist die, wo einfach alles noch auf Chinesisch ist, oder?
Ja, ja. Ja, Red Note ist, glaube ich, wirklich mehr, das ist, glaube nur so ein Zwischenphänomen. Das ist mehr so ein Ding, sie ein bisschen aus Trotzreaktion haben die User einfach die nächste beste chinesische App genommen. Und die ist dann plötzlich halt, und weil das eine lustige Meldung ist, ist das auch noch ein bisschen so gepusht worden überall. Ah, Red Note, Rekordzuwachs, Zeugs und Sachen. Aber ich glaube,
so Zeug
wird.
So Zeug funktioniert ja nie langfristig. Ich meine, schau alle die Sachen an. Es ist,
auch mit WhatsApp und so meinst
du? Ja, das haben wir ja auch schon besprochen, genau. Dass die Nutzerzahlen haben ja auch wieder rapid abgenommen. Oder Mastodon. Und Blue Sky, schauen wir mal, ich habe mich jetzt nicht auch registriert, aber ganz ehrlich.
Aber das ist ja nur immer, solange es die anderen gibt, natürlich. Also, weißt du, wenn es TikTok nicht mehr gibt, ist es etwas anderes. Weißt?
Ja,
dann hast du Instagram. Dann wird Instagram, vielleicht macht Google mit YouTube und dort auch noch ein bisschen, fängt auch noch der Markt ein bisschen an. Genau. Also ich glaube nicht, dass da jetzt plötzlich Red Note auf all Social Platforms.
Nein, man weiß es nicht. TikTok ist auch
nicht. Vor allem nicht, weil ja der Dings, weil ja jetzt der Zuckerberg jetzt noch schon schnell 3-4 Tage vor der Einführung von Trump noch schnell eine Schleimspur gelegt hat. Gell?
Da hoffen wir, dass sie da wieder auf ausrutschen und sich das Genick brechen.
Ja. Morgen im Blick. Digitalkredaktor wünscht US-Präsident den Tod.
So wird es nachher paraphrasiert. dann sehen wir dann in 90 Tagen oder wie viele Tage das auch immer sind, wie es weitergeht. Und wir bleiben gerade in den USA und wir gehen weiter zu Netflix. Und weil eben, das ist ja das Pflichtprogramm bei uns, alle 3 Monate reden wir über Netflix-Preiserhöhungen. In dem Fall ist es einfach interessant, zu welchem Anlass das Netflix gefunden hat, können wir Preise erhöhen, oder Luca?
Absolut, wir sind gerade voll in Stimmung, würde ich sagen, für den nächsten Rant. Netflix hat die Quartalszahlen vom 4. Quartal 2024 angekündigt. Und die grosse Big News ist erstens mal ein neuer Rekord bei der Anzahl Abonnentinnen und Abonnenten. Wir haben jetzt das erste Mal 300 Millionen Grenzen geknackt. Ich weiss jetzt nicht, ob ihr wisst, wie viel der Zweitplatzierte hat. Anzahl.
Wahrscheinlich nicht mal die Hälfte, ja, hätte ich gesagt.
Nicht mal die Hälfte, ist nicht so weit weg. Amazon Prime hat 180 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten. Allerdings, bei Amazon Prime ist ja immer ein bisschen die Diskussion, wie viele davon sind wirklich User.
Aha, es gibt
Prime
ja einfach
für.
Amazon noch. Ah, ja, klar.
Wegen den Lieferkonditionen, oder?
Genau.
Oder wie viele davon nutzen tatsächlich den Streaming-Dienst und wie viele haben einfach Amazon Prime wegen der besseren Lieferkonditionen und so weiter.
So wie mit YouTube Music.
richtig, oder? YouTube Music hat ganz viele Abonnentinnen und Abonnenten. Anyway, Platz 3 ist übrigens Disney Plus mit 154 Millionen und das ist tatsächlich
in der Hälfte. Ja.
Genau, also so derart massive ist Netflix mittlerweile geworden. Und ich weiss noch, vor einem Jahr, zwei haben wir auch schon diskutiert, ob Netflix am Abgehen ist, aber absolut gar nicht. Also die sind strong as ever.
Schon krass, finde ich, dass es immer noch so ist.
Absolut, absolut. Die sind um 19 Millionen Abos gewachsen in dem Q4 alleine. Und das ist auch ein neuer Rekord, weil vorher ist der Rekord, ich weiß nicht mehr genau, in welchem, ich glaube Q2 2020 war, während der Corona-Pandemie. Mit 15 Millionen neuen Abos in einem Quartal. Also auch der Rekord hat man geknackt in einem Jahr, das überhaupt nicht mehr mit der Pandemie zu tun hat. Entsprechend hat man den Umsatz auch können um 16% auf 10,2 Milliarden Dollar.
So absurd.
Hey, lass mich raten, die Abos, die zugenommen haben, sind sicher alle die Werbefinanzierten.
Oh, das habe ich jetzt nicht angehört. Das
nein,
jetzt
die gibt es
jetzt
gar nicht mehr wahrscheinlich.
Nein, aber wirklich, ich bin ziemlich sicher, dass die haben einfach sicher exponentiell zugenommen. Ja. Irgendwie.
Die sind sehr, sehr beliebt.
Aha, also die haben zugenommen, meinst du so?
Ja. ich glaube, es ist auch eine Frage von der Zeit, bis die auch bei uns in der Schweiz endlich eingeführt werden. Die gibt es ja bis jetzt nur in Deutschland zum Beispiel. Weil, warum ist das attraktiv für Netflix? Also es ist wie eine Win-Win-Situation. Du als User sagst, ah, endlich zahle ich wieder weniger für ein Abo, nimm halt dafür ein bisschen Werbung in Kauf. Und Netflix sagt, okay, du zahlst zwar ein bisschen weniger für das Abo, aber die Werbeeinnahmen, die ich mit dem mache, sind kombiniert dann wieder grösser, als was du für ein Standard-Abo gezahlt hättest. Oder? Und so tun sie Abos steigern, Umsatz steigern, Gewinn steigern, also eben auch
und trotzdem Preise erhöhen.
Und trotzdem Preise erhöhen. Wo eine Zahl noch, der Gewinn hat sich im Jahresvergleich zwischen Q4 23 und Q4 24 von 938 Millionen verdoppelt auf 1,87 Milliarden.
Das ist doch nicht. Ist das möglich?
Moses.
Ja, dann müssen jetzt die Produktion endlich besser werden, oder? Die Qualität steigt vom Inhalt.
Genau.
Ich finde, man gehört, aber hast du nicht mehr früher irgendwie von so vielen Netflix-Serien, die irgendwie viel davon reden? Oder? Ich meine, sie haben sicher viele Abo gelöst für den behinderten Bot, den gestellten Boxkampf hier.
Ja.
Und aber ich weiß nicht mehr, wie lange denn die geblieben sind, aber meine, sonst, ich weiß nicht, hat es noch etwas gegeben, wo die Leute darüber geredet haben?
Ja, Q4 2024 ist sicher auch noch von Squid Game Staffel 2 mitgezogen worden. Das ist jetzt am 26. Dezember ist sie ja gestartet. Sehr geschickt auch dort wieder, wie man das Datum gesetzt hat. Am 26. Dezember, dass es auch noch ein bisschen im Januar reinblütet. Das ist tatsächlich auch sehr, sehr, sehr erfolgreich, ist mittlerweile bereits die drittmeistgesehene Netflix-Serie, also so die zweite Staffel. Ich weiss nicht, die haben ihr eine Ahnung, welche die ersten zwei Plätze sind.
Stranger Things?
Nein,
ich glaube nicht mehr. was ist jetzt
cool? Die meistgesehene Serie.
Mhm. Das gibt's. Three Body Problems oder so.
Also die Platz 1 ist Black Mirror. Die erste.
Die erste Squid Games?
Die erste Squid Games Staffel ist Platz 1. Da gibt es jetzt noch Platz 2. Was ich irgendwie komisch, also ich finde es wie so, wow, okay. Aber,
nicht Wednesday oder sowas.
Nicht. Wednesday.
Doch. Weil da kommt jetzt, aber das habe ich gerade sagen, da kommt jetzt genau die zweite Staffel und das ist, glaube ich, auch nochmal etwas, was vielleicht dann mega pusht.
Und die habe ich gut Bock, ja. Die mag ich.
Die kann ich sogar mit meinem Gottemeite schauen und die ist 7 und ich liebe es, dass sie so Zeug so feiern. Jetzt kann ich es einfach nochmal durchsuchen.
Das ist schon. Ja, Wednesday ist eine coole Serie. Ich hätte jetzt niemals gedacht, dass sie so der, weißt du, die zweitmeist gesehene Serie von Netflix hätte jetzt nicht gegeben.
Es gibt auch eine offene Menschheit.
Ja, und zur Feier des Tages, wo so derart viel positive Rekorde und News haben sie gefunden, tun wir doch auch noch die Preise erhöhen. Zumindest in den USA und noch ein paar andere Länder, in Europa unter anderem in Portugal, sind die Preise erhöht worden für die Standard- und Premium-Abos. Ist jetzt für uns nicht so relevant, um wie viel. Ich habe es eher spannend gefunden. Also eins ist klar, auch bei uns wird die Preiserhöhung kommen. Meistens immer so im Abstand von einem Jahr, sechs bis zwölf Monate. Also stellt euch auf
Jahr. Ist doch, aber ist doch irgendwie, man fragt sich doch schon immer, ich meine, es muss doch einen Deckel geben. Also weißt du, wenn du überlegst, wie viel teurer es geworden ist zu früher. Und die Leute konsumieren es vermutlich ja nicht jetzt in diesem Verhältnis mehr. Oder? Du schaust doch einfach die Menge vermutlich Fernsehen, wo du schon verfolgt
hast. Ich glaube einfach, dass die Alternativen nicht mehr so gut sind. Also eben, ihr kennt jetzt so ein bisschen IPTV-Sachen und so.
Ja, aber Disney,
die Legale ist besser denn je. Das ist ja...
Ich würde auch sagen, ja. Jetzt gibt es doch viel mehr. Ich meine, Disney Plus hat es früher gar nicht gegeben.
Aber die sind ja nicht günstiger.
Nein, aber es gibt mehr Alternativen vor... So meine ich, es gibt mehr Konkurrenz.
Ja, voll.
Vorher hast du nur Netflix und HBO.
Das stimmt, Konkurrenz schon, aber ich denke, jetzt, wie weißt, wenn sie Preise erhöhen, solange sie wie noch in dem gleichen Rahmen sind, kannst du wie nicht sagen, oh, dann springe ich halt zu etwas Günstigerem um.
Ja, aber ich meine, so mein wenn es 50 Stutz kostet, zahlst du dann immer noch?
Nein, ja eben, aber die Frage ist dann, weißt du, die anderen sind ja auch mitgezogen bis jetzt, Disney ist ja auch immer wieder rufen.
Das verdammte Netflix, und ist wie Rauchen. Ja. Früher haben die Leute doch gesagt, wenn es 5 Stutz kostet, das Päckchen, ich schwöre, ich höre auf. Und jetzt mittlerweile kostet es, was kostet das Päckchen, Ziggy?
18 Franken oder so. Ja,
9 Stutz.
Ja.
Die Leute schloten immer noch wie ein Chemie. Und bei Netflix wird es doch genau gleich so sein. Ja. Solange sie es einfach so konstant erhöhen, wirklich, vermutlich ist es echt so, nachher kostet der Shit 50 Stutz. Du fluchst drüber und
hey, gell, das Premium-Abo bei uns kostet ja seit letztem Jahr 27,90 Franken. Hättest du mir zum Start im 2014 gesagt, dass mein Abo dereinst 28 Stutz fast mir kostet, hätte ich gesagt, das würde ich niemals zahlen. Oder damals hat es irgendwie noch 15 Stutz oder so gekostet. Und das ist irgendwie schon viel gefühlt viel gewesen. Heute für 15 Stutz, denkst du, ist ja gratis fast, oder?
Also, dann fängst du voran vor rauchen, oder? Ja.
Hast du mehr davon?
Das ist wirklich so. Also ich bin im Fall nochmal, ich habe die Zahlen nochmal ein bisschen rausgeschaut. Ich weiß nicht, ob man das wirklich so kann vergleichen oder ob das ein fairer Vergleich ist. Ich bin auf dem offiziellen Teuerungsrechner von der Schweiz gegangen. Das kann man ja auf der Seite vom BFS, kann man ja den Landesindex von der Konsumentenpreise kann man schauen. Und haben geschaut in der Zeitspanne 2014 bis 2024 einfach. Also Netflix ist in der Schweiz im Jahr 2024 gestartet. Und in diesem Teuerungsrechner, du siehst einfach so
2014.
Die,
2014 sind sie gestartet.
Ja,
sorry. Ja, du hast 24
gesagt. Sorry. 2014 sind sie gestartet und du kannst bis Dezember 2024 schauen. Ja. Und ein durchschnittlicher Haushalt, oder das Nahrungsmittel, Wohnen, Energie, Bekleidung, Schuhe, hat einfach geschaut, die Produkte, ist in dieser Zeit ist die Teuerung etwa 6,1% gewesen. Bei einem Durchschnittshaushalt, bei einem Einpersonenhaushalt 7,1%, bei einem Familienhaushalt 6,1%. Das Standardabo ist in der gleichen Zeit 62% teurer geworden.
Scheiße!
Und das Premium-Abo 56%
teurer geworden. Es ist abartig.
Es ist abartig. Also man kann das, ich weiss nicht, also mit der Teuerung oder so, ich weiss auch nicht, ob man das überhaupt jemals kann vergleichen kann, aber ich habe einfach gefunden, ich tue es mal im Vergleich setzen und es ist schon erschreckend. Es ist schon fucking, es ist unglaublich viel. Es ist schwer wahnsinnig. Ja.
Das ist krass. Aber es ist sicher so, wie Michel sagt, eben, wenn es der beste, sozusagen für die meisten Leute ist es immer noch der beste Anbieter. Mhm. Und genau, die Schmerzgrenze ist einfach offenbar noch nicht erreicht. Nein. Es gibt sicher eine, aber es ist schon, wenn du es so stetig so langsam erhöhst, dann ist halt
immer so
den nochmal einen Stutz mehr und nochmal einen Stutz mehr und dann sind wir wieder im Budget drin. Mhm. Oder irgendwie, es ist schon elend. Hey.
Es ist wirklich so ein Stutz, zwei... Das ist schon so. Und eben auch, wie, es ist sicher, wahrscheinlich kann man auch so sagen, immer noch der beste, obwohl ich persönlich bin mega Fan von Apple TV Plus, weil ich finde, die machen nicht viel, aber das, was sie machen, ist immer sehr gut. Netflix ist halt viel coole Sachen, aber auch viel Schrott. Und was bei Netflix mich mega, mega, mega nervt, ist wirklich, wie Serien ständig cancelled werden. Serien, die nicht einschlagen wie eine Bombe. Also zum Beispiel Chaos letztes Jahr mit dem Jeff Goldblum, habe ich persönlich sensationell gefunden. Ich kann verstehen, wenn jemand sagt, ich habe es auch okay gefunden. Aber dass es das, wenn die Viewership jetzt nicht unglaublich gut ist, dann sagt Netflix, ich nehme das Budget von Chaos Season 2, nehme ich lieber und versuche etwas Neues und damit Squid Game 2 oder das nächste Squid Game zu produzieren, als dass ich Chaos eine zweite Staffel gebe. Und das macht Netflix einfach am Band.
Aber sie gehen so hart um und das zahlt sich eben offenbar aus. Darum werden sie es 100% so weitermachen, oder? Das ist schon
ihre Philosophie ist die, oder? Chaos, ich sage Chaos, gut möglich, dass eine zweite Staffel, jetzt wo die erste Staffel, die ist vielleicht jetzt noch nicht so beliebt gewesen, aber jetzt reden die Leute darüber, sagen vielleicht, hey, Fall, schau mal, bekommt langsam Fans, man lernt vielleicht ein bisschen, was funktioniert hat, was nicht, zweite Season wird noch besser, bekommt noch mehr Fans, du könntest wie so etwas aufbauen, was immer geiler und geiler wird, so wie man es früher gemacht hat. Und heute sagen sie, wenn die erste Season nicht mindestens einen Rekord bricht und Top 3 und was weiß ich, nein, dann nehmen wir das Budget, dann machen wir, probieren wir etwas Neues und hoffen wir, dass das einschlägt wie eine Bombe. Das ist leider die Philosophie. Und die, finde ich, sind der Letzte.
Ja, gut. Mal schauen, wenn es bei uns kommt und wie teuer es dann für uns wird. Und ja, wo wir es schon von Serien und so haben, gehen wir doch in unseren Big Screen.
Von Kommerz bis Arthouse. Film und Serie auf dem Big Screen.
Also komm, ich rede doch gleich noch über A Real Pain. Den habe ich gesehen vor ein paar Wochen, glaube ich. Und genau, das ist ein neuer Film vom und mit Jesse Eisenberg, wo, glaube ich, die meisten, also ich zumindest, man kennt ihn schon vorher, aber von Social Network, von dort dürften dann die meisten kennen. Genau, wirklich der Regie, Drehbuch und er spielt auch eine von den zwei Hauptrollen. Zusammen mit dem Kieran Culkin, wo der Benji spielt, Jesse spielt der David. Und sie sind zwei Cousins, die spielt in der heutigen Zeit. Und sie gehen nach Polen, weil ihre Großmutter ist gestorben. Und sie wollen sie sozusagen würdigen und einfach ihr Zuhause nochmal anschauen. Und gehen dann dort wie auf so einen Touristentrip oder mit so einer Reisegruppe, wo man dann auch geht, die KZ anschauen. Und weil sie eben auch aus einem dort entkommen ist, oder? Und halt schlussendlich überlebt hat, bevor sie dann in die USA geflüchtet ist. Und es ist noch, es ist nur ein verreckter Film. Es ist so, er ist schon mal lustig, auch wenn du den Trailer schaust, dann merkst du schon, da hat viel Witz drin und so. Es ist schon so ein Komödie-Drama, so das Typische, oder? Weil es geht dann auch sehr vieles um die Beziehung von diesen Zweinen zueinander, weil die sind, glaube ich, früher mega Buddies gewesen und jetzt hat David, der Eisenberg spielt, hat jetzt halt Kind und Familie und der andere hat halt, glaube ich, einfach sonst ein bisschen psychische Probleme. Aber es ist eben, der spielt grossartig. Der Kieran Culkin, oder? Der ist ja eh sozusagen einer von den Schauspielern der Stunde.
Und seit Succession vor allem. Seitdem er dort hat einen Golden Globe gewonnen in der letzten Season.
Ist schon noch erstaunlich, wenn man sich überlegt, wie dass der als Kind oder als Jugendlicher noch so im Schatten gestanden ist von seinem älteren Bruder.
Ja, genau, der Macaulay Culkin. Und nein, der spielt sehr gut. Er spielt so eine mega extrovertierte Person, weißt, er sagt immer alles, was er denkt und du findest ihn oft so dude, hey. Aber es kommt dann halt, seine Ehrlichkeit kommt dann auch mega an und er tut sich dann auch gerade anfreunden mit dieser Reisegruppe, während der David eher so in der Verhalten ist und dann findet er, ich hocke lieber an meinem Tisch da, statt mit der einen gerade über ihre Ex anzureden oder eine gescheiterte Beziehung und der andere ist halt wirklich so richtig offen, aber es gibt eine mega spannende Dynamik zwischen diesen Leuten und wie es halt dann auch in Polen noch die Schauplätze gehen. Weißt du, irgendwo hat es so die Denkmäler für den Krieg. Und dann das siehst du, glaube ich, im Trailer, der Benji findet dann eben, hey, komm, wir machen Fotos mit den Soldaten dort. Und der andere findet es, also ist doch ein Kriegsdenkmal. Aber am Schluss machen alle mit, oder? Und zieht die einfach so mit rein. Und es ist einfach kein. Sau gut gespielt, mega interessant, wie du halt mehr über die beiden erfährst und eben mal so ein bisschen fremdschämen, aber einfach mega menschlich, wirklich ein sau guter Film. Und auch sie gehen dann natürlich ins KZ und sie haben ihren Reiseführer dabei. Finde ich immer diese Szene mega gut gemacht, weißt, ohne jetzt irgendwie so das unnötig dramatisch zu machen, aber es kommt dann, der Besuch kommt, finde ich, ist mega gut übergekommen. Ich meine, bin noch nie so eins anschauen. Aber ich finde es mega, weißt du, irgendwie so, ja.
Würdevoll, respektvoll.
Genau, aber das ist ohne so mega schwermütig. Mhm. Also ich meine, es ist automatisch so ein schwermütig.
Das ist ein schweres Thema. Aber genau, dass es eine gute Mischung hat. Aus,
ja, genau. Es ist jetzt nicht so, weißt du, voll mit dem Daumen drauf drücken, oder? Sondern einfach so ein bisschen wirken lassen, genau. Ja. Aber schön, mit schönen Szenen und mega spezieller Film, wirklich mega sehenswert. A Real Pain, eben, er ist lustig, er ist manchmal traurig, aber absolut sehenswert.
Der läuft jetzt im Kino?
Ich glaube, der läuft immer, ich weiß nicht, ob er immer noch läuft. Ich bin gar nicht sicher, ob er immer noch läuft im Kino. Weil er jetzt schon im November ist er eben im Kino gelaufen. Darum, ich kann es gar nicht sagen, aber
ich habe auch gemeint, das ist relativ aktuell und eben, wie gesagt, wir haben ja, du hast jetzt gerade über den Kieran Culkin geredet, dass er eben da mega gut sagt in dem Film und ich habe ja auch noch gesagt, eben, er hat Golden Globes gewonnen. Anscheinend sagt er auch jetzt für diese Rolle mega hoch im Kurs für den Oscar. Also der ist sogar wirklich
das kann ich mir
Stunde.
Kann ich mir mega gut vorstellen. Er läuft also immer noch im Kino.
Ja.
Kennt man ihn denn sonst noch in vielen Filmen oder so? Oder ist das so ein Newcomer-mäßig?
Welchen jetzt von beiden?
Mit dem Oscar, der Kieran, genau.
Der ist in allen Filmen gefühlt momentan dabei.
Schon.
Habe ich das Gefühl. Ja, also.
Nein, irgendwie gab es kein Gesicht dazu.
Also Kieran Culkin, ich kenne ihn halt von Succession. Dort ist er sensationell und auch eben so einer, der alles... Ich glaube, er spielt auch immer ein bisschen sich selber, weil bei der Golden Globe reden können sagen, ob er auf der Bühne ist oder der Charakter, den er in Succession gespielt hat. Und vorher eben, wie hat die Idee mit dem...
Scott Pilgrim hat er
auch
nicht gespielt.
Ja, genau, den meine ich. Scott Pilgrim against ganz, ganz jung, also noch relativ jung, aber auch dort hat er mich.
Offenbar hat er sogar den kleinen Bruder von Kevin allein zu Hause gespielt.
Das stimmt, ja, der, wo immer Cola Pepsi gesoffen
hat. Ja, da war immer, genau, da war immer ins Bett schifft.
Genau.
Das habe ich gar nicht gewusst.
Doch,
das ist aber Fuller, der Fuller.
Lustig. Oh,
witzig. Lustig.
Glücklich. So gut, aber ich kenne ihn null im Fall. Also jetzt auch, wenn ich das Gesicht sehe.
Ich kenne außerhalb von diesen Film wirklich auch nicht. Aber ist sensationell. In denen,
was aber wenn ihr ein Bild von ihm gesehen hat, wie er damals ausgesehen hat, kennt man also
ja.
Im Fall schon.
Auch jetzt erkennst du sofort, dass die Geschwister sind, oder?
Ja.
Absolut.
Genau. Also A Real Pain heisst der. Und dann der Luca hat noch Landman fertig geschaut, Serie.
Genau. Landman habe ich jetzt fertig geschaut. Ist Ende November auf Paramount Plus gestartet und besteht aus 10 Folgen. Darum ist es etwa so Ende Dezember auch gerade fertig gewesen.
Das ist aber der Nachfolger von der Landart.
Ich wollte gerade fragen. Wisst ihr, was ein Landman eigentlich ist?
Nein.
Auf dem Land. Klingt kriegerisch, finde ich.
Er lebt auf dem Land.
Ja, der Mann. Das hat alles. Ein Landman, das habe ich auch gelernt, ein Landman ist eine Berufsbezeichnung, die vor allem in der Öl- und Gasindustrie in den USA verbreitet ist. Ein Landman, er kümmert sich quasi um das Recht an die Land und Ressourcen, vor allem in Bezug auf Mineralrecht.
Also erinnert mich gerade ein bisschen an die Landlords, die Geld einsacken, aber es ist nicht ganz
hat da. Hat etwas. Weil, also in den USA ist es ja so, du hast Land mit verdammt viel Öl drunter in Texas und das Land, aber das gehört nicht einfach irgendwelchen Ölfirmen, sondern das gehört oft seit Generationen historisch gesehen an irgendwelchen Farmer, an irgendwelchen Menschen, die dort leben. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr ja auch den Killers of Flower Moon gesehen oder indianisches Land und so, wo dort auf Öl hockt und die Ölfirmen, die können nicht einfach kommen oder die können schon kommen und sagen, ich möchte das Land kaufen, aber das Land ist erstens wegen dem Wert sehr teuer und kann man nicht einfach so kaufen und zweitens vielleicht will es der Farmer auch nicht einfach verkaufen. Der Farmer selber, der hat aber auch nicht keine Ahnung, wie viele Millionen, um irgendwelche Bohrinseln anzustellen, die 10'000 Meter in den Boden rein können bohren. Darum braucht es etwas zum Prozess. Es braucht sogenannte Landmans, das ist die Berufsgattung, die sich aus dem ergeben hat, wo quasi Leasingrecht geht, verhandeln zwischen denen, die das Land gehört, und den Ölfirmen. Und in unserer Serie Landman, das ist der Tommy, der ist so ein Landman, der wird gespielt vom Billy Bob Thornton. Und er schafft als Landman, also Landman könnte eine eigene Ölfirma haben, sie können aber einfach für eine arbeiten. Er schafft für eine fiktive Ölfirma in dieser Serie und sein Job ist abgesehen davon ich sage mal fast schon mehr Krisenmanager als Landman, weil die ganze Serie, wenn ich jetzt irgendwie müsste Handlung überschreiben, es ist super schwierig, die Serie hat eigentlich nicht wirklich einen roten Faden, sondern es ist einfach ein Scheiß nach dem anderen, wo er managen muss. Am ersten Tag irgendwie, keine Ahnung, da explodiert irgendwo etwas, es gibt tödliche Unfälle, muss er sich um das kümmern. Am zweiten Tag gibt es irgendein Drogenkartell, wo ein Flugzeug landen auf irgendeiner geleisten Straße für ihre Drogengeschäft und um das muss er sich kümmern. Am dritten Tag kommt seine sexsüchtige Ex-Trophy-Wife zurück und möchte ihren Mann verlassen und wieder zurück mit ihm sein. Am vierten Tag kommt irgendeine Anwältin, die ihn für das, was in dem ersten Tag passiert ist, möchte haftbar machen. Und er sagt dann irgendwie so die ganze Zeit auch so, ja, einer von diesen Mantigen wieder, oder one of these Mondays. Und dann sagen die anderen Figuren, im Fall, heute ist Freitag. Und er sagt, für mich ist jeder Tag Mantig. Und das ist einfach der Vibe von dieser Serie. Landman ist einfach der Billy Bob Thornton, wie er mit Scheiß muss klagen, wo dort alles passiert. Und die ganze Reihe, der Showrunner, der Autor und der Regisseur von einzelnen Folgen, das ist der Taylor Sheridan, ist ein Name, wo man vielleicht nicht kennt, aber er ist verantwortlich zum Beispiel für das ganze Yellowstone-Universum, also die Yellowstone-Serie auf Paramount Plus mit all seinen Spin-offs 1923, 18, 93 und so weiter. Hat auch Tulsa King hat er mitgeschafft, er hat eine andere Serie, also Taylor Sheridan ist wie so ein Mann, der sich spezialisiert darauf ist, irgendwie Welten zu nehmen, so raue Männerwelten und das irgendwie so zu mystifizieren, episch zu machen, grösser zu machen, zu romantisieren. Bei Yellowstone ist die ganze Cowboy-Geschichte in Montana. Da ist halt die ganze Ölindustrie und das ganze Ölbusiness und es gibt irgendwie meistens immer irgendeinen Charakter. Bei Landman ist jetzt der Billy Bob Thornton, bei Yellowstone wäre es zum Beispiel der Kevin Costner. Es ist immer so ein fast schon Patriarchat, ein Charakter, wo einfach er hat die einfachen Antworten auf die komplizierte Welt, wo er drin ist. Er ist eigentlich der, der rauskommt, der alles weiss, der, wo auch immer seine Monologe hat, der auch seine politische Monologe hat. Jetzt da in Landman ist halt ist die Welt an sich, dass die Ölindustrie ist das Rückgrat von der ganzen Nation, von der ganzen Welt. Jede Branche auf dieser Welt hängt irgendwo vom Ölindustrie, von der Ölindustrie ab. Selbst erneuerbare Energien, die Windmühlen, die man überall anpflanzt, die sind aus dem Ölbelt, wo sie dort rausholen. Und er ist eigentlich einfach wie so, er muss einfach immer allen erklären, vor allem der naiven, liberalen Menschen in der Serie, die einfach weltfremd sind, muss er erklären, wie die Welt eben tatsächlich wirklich funktioniert. Und sich gleichzeitig um einen Scheiß nach dem anderen kümmern. Und ja, der Vibe ist einfach immer ein bisschen der, und man liebt den Vibe oder man hasst ihn. Und bei Yellowstone habe ich ihn absolut geliebt, weil es ist auch ein absoluter Eskapismus. Ich habe es erst mal schon mit dem Wort.
Eskapismus.
Danke. So eine Serie, die dich in eine andere, komplett andere Welt entführt. Mal wirklich, wirklich, du kommst ein bisschen raus aus deinem eigenen Hamsterrad und siehst die schönen
Bilder. So ein bisschen wie eine himmlische Familie.
Oh Gott!
Entschuldigung.
Aber weißt, ist sie... Also weißt, ist sie also jetzt blöd gesagt, so eine Ölverherrlichung, oder ist das irgendwie, tut es das irgendwie auch kritisch betrachten?
Hey, es gibt kritische Stimmen. Verherrlichung würde ich nicht sagen, aber es wird schon viel gerechtfertigt. Und ab und zu ist das auch ein bisschen mühsam, wenn man ein bisschen über das Thema Bescheid weiss, wenn es ein bisschen so dargestellt wird. Aber es ist auch spannend, weil ich habe auch viele Sachen über die ganze Ölindustrie gelernt oder gefühlt. Ich habe etwas gelernt, weil ich weiß ja nie, wie viel. Es ist jetzt ja nicht ein Doku. Da werden die Fakten rausgehauen und du nimmst sie halt einfach für bare Münze oder nicht. Aber ich habe schon das Gefühl, ich habe einen Einblick in eine Welt bekommen, wo mir vorher völlig fremd war. Und es war ein spannender Einblick gewesen. Natürlich sehr, ich würde nicht sagen verherrlichend. Es gibt schon auch kritische Stimmen. Was mich mehr gestört hat, ehrlich gesagt, und da sind wir weniger auf der Makroebene, mehr auf der Mikroebene, währenddem ich Landman als Serie, die 10 Folgen sehr gerne geschaut haben, hat es 2-3 Charaktere drin gehabt, die mich unfassbar genervt haben. Und zwar namentlich Tommy, seine Ex-Frau, die Trophy-Wife. Das ist wirklich sie und seine Tochter. Das sind einfach 2 Charaktere, die sind nur da zum Nerven. Sie sind dümmlich, sexistisch, sie sind naiv, sie sind ignorant, sie sind die nervt. Also das sind einfach Charaktere, die da sind, um ihm das Leben schwer zu machen. Und ich
finde, Frauen, wie das so dargestellt werden.
Das ist ein kleines Problem.
Sonst noch Frauen, die halbwegs anständig dargestellt sind, oder ist einfach alles ein so, wenn es weiblich
ist? Das ist wirklich ein kleines Problem. Und an dem habe ich auch mich immer wieder ein bisschen aufgehängt. Frauen sind in dieser Serie wirklich entweder da, zum Nerven, nervig zu sein, ein Hindernis zu sein, oder um ihnen etwas zu erklären, wie es in der Welt halt wirklich zugeht. Es gibt einen einzigen Frauencharakter in dieser Serie, wo ich gefunden habe, die geht ein bisschen aus dem raus, aber alle anderen sind wirklich, also die zwei sind wirklich, also mein Gott, die haben mich so genervt. Er hat sogar auf dem Telefon, der Tommy oder der Billy Bob Thornton, auf dem Telefon jedes Mal, wenn seine Ex-Frau anruft, kommt irgendwie so ein Horror-Sound und er macht schon so demonstrativ so, die läutet wieder an. Und ich als Zuschauer auch so, nein, die läutet wieder an. Es ist wirklich, es ist so nervig. Und ein anderer Charakter ist eine Anwältin, die einerseits zwar ein bisschen so Umweltgründe hat und also, eigentlich so die kritische Stimme soll sein, aber sie schafft für ein Ölunternehmen. Und sie ist ein wandelndes Paradoxon irgendwie. Also ich weiss auch noch nie so, bist du jetzt dafür oder dagegen? Und was ist genau deine Funktion in dieser Story? Es gibt ein paar spannende Dynamiken mit denen, aber ich will jetzt nicht zu tief gehen. Ich sage jetzt mal, Landman als Serie hat mir gut gefallen, aber es hat doch 1, 2, 3 Sachen drin gehabt, die mich extrem genervt haben. Und vor allem je länger, je mehr, wenn du die Charaktere auch ab ein bisschen drin hast, um etwas zu zeigen, okay. Aber wenn es wirklich je länger, je mehr mega viel Platz in dieser Story einnimmt und du dich wirklich fragst, was ist ihre Funktion in der Narrative, außer zu nerven. Es ist ja nicht so, als ob er nicht schon genug Scheiß hätte, wo er sich kümmern muss. Jetzt müssen wir auch noch irgendwie eine Frau, die ihm immer anruft, kommst du heute Abend früh heim? Ja, nein, Hanni, wie die letzten 100 Tage, es wird wieder spät. Du bist nie committed für unsere Ehe, um sie wieder irgendwie aufzubauen. Und du denkst, ist das alles, was die Frau in dieser Serie machen darf? Sich darüber beschweren, dass er nicht rechtzeitig heimkommt um die Nacht. Come on. Okay. Das ist wirklich das, was mich genervt hat.
Wo kann man das schauen?
Paramount Plus.
Paramount Plus.
Auf Paramount Plus ist übrigens laut Paramount Plus eine von den meistgesehenen Serien jetzt schon.
Jetzt sind einfach alle Ölscheichen unterwegs. Also gut, Landman kann man schauen. Dann habe ich noch ein kleines Spiel.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in den
Spielecke.
Gespielt habe ich es aber leider nicht. Ich konnte es nur anschauen und den Entwickler Fragen stellen. Obwohl meine Frage nicht durchgekommen ist, sau sicher, ich bin zu kritisch gewesen. Es ist Doom the Dark Ages. Der dritte, man kann fast sagen, der dritte Doom-Teil. Seit diesen neuen, ich glaube 2016, ist Doom, der nur noch Doom geheissen hat. Sie nennen es selber Doom 2016. Dann ist Doom Eternal. Eternal hat es geheissen, das zweite. Und jetzt das dritte sozusagen von der Trilogie ist ein Prequel. Und hat jemand von euch die Doom gespielt, die neue?
Nein.
Also 2016, das habe ich gespielt, ja.
Okay. Ja, dann hast du auch das nächste gespielt. Das sind sehr ehrlich. Im nächsten,
Eternal. Das ist die Grafik einfach, weiss ich doch.
Ja, ja, gute Grafik. Viel Gemetzel, viel Heavy Metal. Und Doom im letzten halt. Hat es einfach auch noch, ja. Im letzten hat es aber auch sehr viel Akrobatik und Umspringen und so gehabt. Also weißt du, das ist dann wiederum nicht so typisch Doom. Von dem kommen wir jetzt recht weg. Jetzt ist es einfach, bist du wieder so ein verdammter, schwerer, langsamer Panzer. Und das hat recht geil ausgesehen. Also eben, man hat kurze Videos gesehen. Man hat ja zum ersten Mal schon mal etwas gesehen. Es kommt übrigens am 15. Mai, kommt es dann schon raus. Mm. Und genau, was im Vergleich zu der alten Doom. Doom ist ja immer so in einer Science-Fiction-Höllenwelt, oder? Mm-hmm. Und jetzt ist es aber auch so ein bisschen mehr Mittelalter. Hat ja immer schon so ein bisschen okay. Vibes gehabt. So. Aber wenn du den Trailer schaust, er hat so einen Pelzkragen, also er hat wie so ein Wolf, so einen Tierpelz halt um den Rücken. Oder? Und dann siehst du ihn dann auch um den Kragen. Wirklich so, wie halt so einen typischen Wikinger oder irgend so etwas. Und dazu hat er auch noch ein Schwert mit so einer Motorsäge drumherum. Du kannst auf einem Drachen fliegen. Und da haben sie jetzt auch noch gezeigt, du kannst auch so einen gigantischen Mech steuern. Wo dann einfach, dann bist du einfach ein paar hundert Meter gross und gehst anderen so Demons einfach eine Faust in die Fresse. Es ist wieder Metal as fuck, das Game. Wirklich. Also, der Sound bretscht Huren rein, obwohl es nicht mehr vom Mike, wie heißt der? Der, der die früheren Soundtrack gemacht hat. Mit dem hat er sich, glaube ich, verstritten. Aber der Soundtrack war immer noch gut gewesen. Und, hey, ja, also, was rausgestochen ist, es hat so richtig Story. Eine Story und Doom.
Ja, geil.
mit einem richtigen Bösewicht. Also, weißt du, ein Bösewicht. Gibt es keinen Bösewicht in Doom? Alle sind böse, du tötest alle. Aber es ist wie so, du bist der Doomslayer, das heisst ja mittlerweile so. Und einfach die Gegner machst du platt. Aber es sind jetzt nicht irgendwie. Es gibt nicht wirklich einen Bösewicht, oder? Es gibt Bosse.
Mhm.
Und da haben sie keinen präsentiert, wo sie sagen, intern eben die Tests, alles fanden den Huren geil, sie wollen aber nicht mehr sagen, warum und wie. Aber du hast wirklich mehrere Charakter gesehen, die definitiv prominent vorkommen. Also ich bin mega gespannt auf Doom-Story, weil weird. Und das andere grosse Neue ist, es hat jetzt scheinbar auch ab und zu solche grössere Areale, wo dann du wie verschiedene Sachen kannst machen, bevor dann sozusagen die grosse Schlacht anfängt. Also weißt, so semi-open world. Mhm. Hat mich jetzt ein bisschen an God of War erinnert. Also das ist nicht unbedingt das, was ich suche in so einem Game. Weißt, ich freue mich dann, wie viel Tempo das rausnimmt. Mhm. Weil du kannst schnell, weißt, Sachen, weißt, so, dann hat es auch so kleine Rätsel, wo du versteckte Sachen, Ausrüstung findest. Auch mit dem Drachen kannst du scheinbar ein bisschen Zeugs erkunden, weil mit dem Drachen kannst du rumfliegen und die Gegner aus der Luft zerfetzen. Ja. Das sieht verdammt witzig aus, absolut. Ja. Ich glaube, der Mech, der ist nur so in dedizierten Missionen spielbar. Okay. Kannst aber auch skillen und blablabla. Sieht schon noch witzig aus. Und das andere, was noch ist, sie haben eben, du Flo, weißt das ja dann von nur vom ersten. Das hat wie so ein Ressourcenmanagement gehabt, oder hat es, die letzten Teile. Also, heißt, du kannst Gegner mit diesen Glory Kills, und wenn du sie gestunt hast, sozusagen, also du schiessest sie ein bisschen runter, dann blinken sie, und dann kannst du sie mit dem Nahkampf den Kopf wegreißen, und dann kommst du, ich bin nicht sicher, Munition über oder irgendeine Ressource. Und im Eternals, ich bin nicht sicher, ob es wirklich Eternals heißt, aber im letzten, dort hat es etwa 3 oder gefühlt 5 so Sachen gegeben. Weißt du, irgendwie mit dem Flammenwerfer hast du angegriffen, haben sie, glaube ich, Munition gegeben. wenn sie mit einem anderen kaputt gemacht hast, hat es Schild gegeben und es hat nochmal irgendetwas gegeben. Und es ist einfach ein Ressourcenmanagement geworden. Weil du hast wirklich im Kampf, du speedest um, musst die Gegner mit der richtigen Waffe kaputt machen, damit du deine Ressourcen wieder bekommst, Leben, Schild und so. Und jetzt haben sie eben gesagt, jetzt ist es einfacher. Jetzt sagen sie, glaube ich, wirklich nur noch drei und glaube, alle sind über Nahkampf. Und also sagen jetzt wieder einfacher geworden, weil das hat mich geschliffen am letzten. Ja, und genau so die Glory Kills, wo ich gesagt habe, die sind eben witzig gewesen, oder? Dann hast du immer so Todesanimationen, sich Mortal Kombat-mässig Kopf abreißen. Sind aber immer gleich gewesen und sie haben die so beschrieben, die hätten offenbar. Die sind wie synchronisiert gewesen, sozusagen, die haben blinkt, du hast können drücken und dann hat es deinen Gegner auf eine Art wie angezogen. Das ist wie so auf einer Schiene, oder? Und dann hat es die Handvoll Animationen gemacht. Und jetzt ist es halt sozusagen Freestyle. Du kannst von allen Richtigen die Gegner ummetzeln. Du kannst auch mehrere mit diesen Glory Kills. Das hat einen geileren Flow soll geben. Und der Flow ist bei dem, eben alle nennen es ja immer so ein Ballerballett, weil einfach du fetzt in einem Affentempo um und schnetzelst durch die Horden von der Hölle durch. Hey, sieht witzig aus. Also, ja.
Du hast gesagt, im Mai kommt der erst, gell?
Dann ja, genau, 15. Mai. Vermutlich übrigens heute Abend, wenn es zum Donnerstag hört, ist ja der Xbox. Ist Xbox Direct. Livestream von neuen Xbox und also Microsoft Games. Dort kommt es sicher. Dort sieht man sicher noch ein paar Sachen. Man kann sogar schwimmen. Doomslayer schwimmt. Ich bin noch nicht 100% überzeugt, aber. Hey, wenn einfach wieder mal so ein richtig geiles Action-Fest wird, dann sind es eben amigst schon hure geil gewesen. Darum, ich bin schon wieder recht pumped gewesen. Aber hey, der Sound auch. Ich meine, wirklich, Luca, musst du mal reinlassen, wenn du Metal geil findest. Oh, er fetzt so rein, Mann. Wirklich richtig so, willst du gerade losballern, Mann? Du musst gerade Dämonen töten. Es ist gut, wirklich.
Das ist wie das Game, das es doch mal gegeben hat, wo du im Takt von Metal.
Metal Hellsinger.
Ja. Ja, genau. Das ist auch richtig.
Aber das ist eigentlich noch nicht im Takt, Doom, aber einfach noch viel verreckter, finde ich. Ah, das ist jawohl, Doom, The Dark Ages, genau, eben kommt am 15. Mai. Und ja, hoffen wir, dass es gut wird. Ja, dann wären wir ja schon am Ende von unserem Podcast.
Jawohl.
Danke allen fürs Mitmachen und allen fürs Zuhören und ciao miteinander.
Tschüssi.
Tschüss Also wir alle oder nur ihr zwei?
Null, null, sieben.